Hallo ihr Lieben, es gibt wieder die Chance, mega Gewinne abzustauben. Aufmerksame ZuhörerInnen wissen es schon, wir wollen euch näher kennenlernen und weil das bei unserer letzten Umfrage so grandios geklappt hat, haben wir dafür noch eine weitere und etwas kürzere Umfrage mit den wichtigsten Mama-Themen aufgesetzt. Dafür brauchen wir natürlich wieder eure Mithilfe. Aber wieder bekommt ihr auch etwas dafür. Und zwar könnt ihr richtig fette Gewinne abstauben. Unter anderem ein KitchenAid-Set, also Toaster und Wasserkocher, im Wert von über 460 Euro. Die Schaukeltier-Giraffe Kaya von Sterntaler, Matschküchen von Smoby Life, Little Rocker Bobby Cars von Big, 10-teilige Pfannensets mit abnehmbarem Griff von Tefal oder 5-Sekunden-Zerkleinerer mit Eiscrusher-Aufsatz ebenfalls von Tefal. Also wenn das kein Anreiz ist. Den Link zur Teilnahme an der Umfrage findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge von Ehrlich gesagt, der Podcast von echte Mamas. Toi, toi, toi. Die erste Schwangerschaft ist doch einmalig. Für die einen besonders aufregend, für die anderen schon körperlich eine Herausforderung. Aber in jedem Fall einmalig, weil man absolut keine Ahnung hat, was auf einen zukommt. Man malt sich tausend Dinge aus, wünscht sich eine schöne Geburt, ein noch magischeres Wochenbett und freut sich auf die Babybubble, von der immer alle sprechen. Am Anfang schlafen sie ja eh nur, bekommt man dann gesagt, und freut sich auf ein entspanntes Ankommen und Kennenlernen. Was aber, wenn es ganz und gar nicht so läuft? Wenn man sich ad hoc überfordert fühlt? Man sein Kind einfach nicht lesen kann, es ständig weint und man ihm und sich nicht mehr zu helfen weiß. Plötzlich ploppt er auf, der Begriff Schreibaby. Klar, man hatte schon mal gehört, dass Babys schreien. Wie sich das aber im Mutterohr anhört, wenn es das eigene ist, kann man nicht proben. Wie man reagiert, wenn es nicht aufhört, noch weniger. Ich spreche heute mit Judith Mühlenhof darüber. Sie hatte bereits ein Kind. Eigentlich wäre doch Routine das gewesen, was man erwarten würde. Doch es kam alles anders als gedacht. Ich möchte von ihr wissen, ob sie heute weiß, warum das so war. Warum ihr zweites Kind ein sogenanntes Schreibaby war. Ich möchte auch wissen, wie sie sich dabei gefühlt hat, sie diese Zeit durchgestanden hat und was das langfristig mit ihr machte. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Judith Mühlenhof.
Liebe Nora, danke für die Einladung. Schön, ich freue mich, hier zu sein.
Jetzt mal ehrlich gesagt, was war so der schlimmste Gedanke, den du in dieser Zeit hattest?
Oh, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt kann ich mich, wenn wir gerade bei ehrlich gesagt sind, gar nicht mehr an so wahnsinnig viele Gedanken erinnern, weil es irgendwann so war, dass ich gar nicht mehr denken konnte. Ja. Also es war so zerrend, dass ich keinen Satz mehr zu Ende sprechen konnte, dass ich gar nicht in der Lage war, mit Menschen richtig zu reden. Ich glaube, ich habe halt immer wieder gedacht, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie noch schaffen soll, weil das kommt dir so vor, als kannst du wirklich nicht mehr. Jetzt bist du komplett gelähmt und du weißt nicht, wie du den nächsten Schritt überhaupt noch gehen sollst. So.
Du hattest zu dem Zeitpunkt bereits ein Kind. Das war wie alt, als das zweite geboren wurde?
Als der Kleine geboren wurde, war der Große 2 Jahre, 4 Monate. Ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, oh, der ist ja schon voll groß. Und wir alle Menschen, die vielleicht mehrere Kinder haben, wissen ja, sobald das zweite da ist, ist das erste irgendwie ein Riese über Nacht. Und ich habe gedacht, ja, der ist ja schon voll selbstständig, war schon trocken zu dem Zeitpunkt. Und das war irgendwie alles easy. Jetzt im Nachgang denke ich, ey, 2,5 Jahre, das ist doch noch gar nichts, ne? Ja. Ist
schon, wenn man dann die Fotos sieht nach
wirklich, wirklich.
Aber er hat schon verstanden, was los ist. Er hat verstanden, da kommt noch ein Kind, ist jetzt da.
Genau, wir haben das von Anfang an offen mit ihm besprochen. Also von Anfang an, als dann die ersten Monate der Schwangerschaft um waren. Und er hat sich auch mega gefreut. Er wollte unbedingt ein Geschwisterchen haben. Und wir haben uns alle krass gefreut.
So. Was würdest du sagen, also das Thema Schreibaby wird ja manchmal auch inflationär häufig vorschnell benutzt. Ja. Und Babys weinen ja nun mal auch. Und es hört sich, was ich auch gerade in Einleiten sagte, das habe ich so unterschätzt, es hört sich einfach in dem eigenen Ohr mit dem eigenen Kind so anders an, als wenn ich schon mal draußen auf der Straße ein Baby habe schreien oder weinen hören. Voll. Ich finde, es trifft einen ganz anderen Punkt in einem selbst.
Absolut.
Wann hast du gedacht, das ist mehr als das, was ich von meinem ersten Kind gewohnt war, das ist mehr als in Anführungsstrichen normal, das ist extrem.
Du sagtest ja gerade, Babys weinen nun mal. In der Regel hören sie aber auch irgendwann wieder auf. Ja. Und wenn du dann ein Baby hast, was nicht nur Also du hast es halt an seiner ganzen Körperhaltung, in seinem Gesicht gesehen, wie kreuzunglücklich dieses kleine Würmchen war. Mhm. Und er hat halt wirklich, entweder hat er geschrien oder geschlafen. Und er hat nicht viel geschlafen. Dann war irgendwann klar, okay, hier läuft was merkwürdig. So. Und ich kann mich krasserweise sogar noch an den Tag erinnern. Da war ungefähr 4 Wochen alt. Wir waren, es war ein Samstag, richtiges, mieses Wetter. Wir haben trotzdem irgendwie Gummistiefel an, Regenjacken an, sind in die Holmer Sandberge zum Spazieren, sind irgendwie mit so roten Wangen und kalten Nasen zufrieden zu Hause angekommen. Und er war den ganzen Tag irgendwie schon ein bisschen unzufrieden mit der Gesamtsituation. Und da habe ich dann irgendwann abends gedacht, krass, er weinte heute aber wirklich viel. Schauen wir mal.
Ja.
Und dann ging es die nächsten 3, 4 Jahre einfach so weiter.
Oh, kriege ich direkt eine Gänsehaut.
Ich auch. Ja. Also es ist natürlich, hat er mit 4 nicht mehr so geweint wie zu Baby-Baby-Zeiten, aber ja.
Was war so dein erster Impuls? Mit wem hast du darüber geredet?
Naja, ich habe mich natürlich mit meinem Mann ausgetauscht. Das Ding war, dass er ab dem Zeitpunkt, also der Kleine, sich halt auch nicht mehr von seinem Papa hat beruhigen lassen, sondern dass ich die einzige Person war, die so einen Ruhepol auch vielleicht ansatzweise für ihn darstellen konnte. Und nicht mal mir ist es ja geglückt, ihn zu beruhigen. So. Also wir waren ganz doll im Austausch. Ich habe natürlich auch versucht, mit Freundinnen drüber zu sprechen, aber, und ich meine das überhaupt nicht böse, man versteht es nicht, wenn man nicht selber in der Lage ist. Und ich hatte nicht die Worte auszudrücken, was es wirklich bedeutet oder warum es jetzt anders ist als ein anderes Baby, das weint. Und die Mütter, mit denen ich drüber gesprochen habe, die waren halt auch so, oh ja, kenne ich, mein Baby hat gestern auch 2 Stunden geschrien, den ganzen Abend. Und du sitzt dann da und denkst dir, aber es hat dann wieder aufgehört.
Ja.
So. Und vielleicht gibt es auch irgendwie eine Phase, wo es mal doller ist. Und man kennt ja auch diese, wo du sagst, hier, es wird inflationär benutzt, der Begriff Schreibaby, die 3-Monats-Koliken. Ja. Und dann heißt es, warte mal 3, 4 Monate, dann ist alles wieder gut. Wenn es bis dahin nicht gut ist, denk mal, okay, ein halbes Jahr vielleicht. Und irgendwann merkst du, nee, da wird gar nichts gut.
Ja.
So.
Also das, was genau. Du gerade meinst, diese 2 Stunden am Abend, die kenne ich auch. Die haben auch einen Namen, Hexenstunden oder so.
Irgendwie sowas. So ein Würmchen muss ja den ganzen Tag verarbeiten. Das ist ja auch völlig fein. Ne?
Und das hat mich auch schon damals richtig, also das, darauf war ich gar nicht vorbereitet. Ich kannte das gar nicht. Ja. Aber mir war auch damals noch nicht bewusst, dass es den Begriff Schreibaby gibt, der mit so viel längerer Ausdauer zu tun hat. Also ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, man kann das nicht verstehen, wenn man das nicht erlebt hat. Weil es ist nicht das Gleiche wie diese 2 Stunden und dann schlafen sie.
Ja.
Das heißt, gab es irgendwelche, okay, mit dem Mann, klar, der hat das ja mitbekommen, der hat es ja genauso erlebt. Dein Sohn hat, also der Erstgeborene hat es auch mitbekommen. Wie hat der darauf reagiert?
Ich glaube, es haben alle mitbekommen, die ganze Nachbarschaft. kurzer Exkurs, der mich heute zum Schmunzeln anregt. Es war Sommer, Juni, Juli, es war irre heiß. Wir hatten halt die Fenster offen, weil es wirklich, wirklich nicht auszuhalten war. Und wir wohnen in so einer kleinen Siedlung mit Einfamilienhäusern und Bungalows.
Ja.
Und irgendwann hörte ich auf der anderen Seite des Zauns eine Stimme, Entschuldigung, brauchen Sie Hilfe? Ich auch gedacht habe, eigentlich brauche ich die. Es klang aber eher so, was machst du da eigentlich mit deinem Kind die ganze Zeit? So? Das ist absurd. Also es haben wirklich alle mitbekommen. Mein Kleiner, also der Große dann, hat, also wir haben viel mit Kopfhörern gearbeitet, weißt du, mit diesen Mickey-Mäusen, dass wenn es ihm einfach zu krass war, der ist auch ein sensibles Kerlchen, konnte er sich die aufsetzen oder wir haben uns ganz viel aufgeteilt, dass ich halt mit dem Kleinen irgendwie raus bin oder in einem anderen Raum war und mein Mann sich mit dem Großen beschäftigt hat, um ihm da einfach die Sicherheit zu geben, dass er und seine Bedürfnisse trotzdem noch zählen, weil das rutscht ja auf einmal in so ein ganz kleines Fenster nur noch. Du hast gerade gefragt, mir fällt es jetzt noch ein, mit wem ich mich noch ausgetauscht habe. Ich habe mir natürlich auch professionellere Hilfe gesucht. Ich war bei einer Expertin für Schreikinder und Stillprobleme. Dazu muss ich einmal kurz sagen, ich finde den Begriff Schreibaby, Schreikind fürchterlich. Ja. Der bricht mir immer noch das Herz. Es beschreibt es aber einfach und die meisten Menschen wissen damit, was anzufangen, beziehungsweise haben eine Vorstellung, was gemeint ist.
Hättest du einen besseren Vorschlag?
Nee, voll nicht. Also ich habe halt versucht, das nicht auf das Schreien zu reduzieren, sondern gesehen, dass dann irgendein anderes Problem vorherrscht. Ja. Also er schreit ja nicht, um uns zu ärgern.
Ja.
So. Er kann sich halt nicht anders ausdrücken. Und wenn du so unglücklich in deinem Körper bist, weil irgendwas schief sitzt oder irgendwas drückt und du kriegst den ganzen Tag Reize und kannst sie nicht einordnen. Natürlich musst du das irgendwie äußern. So.
Ja.
Also es war von Anfang an klar, dass da wahrscheinlich sehr viel Sensibilität drin ist. Also diese ganzen Geschichten mit, oh ja, mein Kind sitzt jetzt im Buggy und möchte vorwärts gucken, weil es die Welt entdecken will. Das hat gar nicht funktioniert so. Genau, also ich hatte die Expertin in Rissen, Gudrun von der Uhr, wenn ich hier einfach mal ganz dreist ein Dankeschön rüberschicken darf, weil sie hat mir, glaube ich, oder uns das Leben gerettet. Klingt dramatisch, aber sie hat auf jeden Fall mir gezeigt oder mich spüren lassen, dass vor allem, guck mal, mir bricht schon wieder die Stimme weg, dass ich nicht schuld bin.
Ja.
Weil du also machst dir so harte Vorwürfe, wenn du es einfach als Mutter nicht schaffst, dein Kind zu beruhigen, so, sondern dass das ein Stück weit passiert, dass es anderen Familien auch so geht und dass du nichts machen kannst, außer durchhalten und versuchen, für dich einen Weg zu finden, damit gut umzugehen.
Ist Durchhalten wirklich das Einzige, was man machen kann?
Na, was willst du denn machen?
Ich weiß nicht.
Also, also es heißt,
also du hast eine Wahl. Also hast du so Ursachenforschung oder so
betreiben? Na klar, das haben wir ja parallel gemacht. Mhm. Also du hältst ja nicht einfach durch und hoffst, dass es irgendwann vorbei ist. Ja. Das ist ja generell im Leben so, wenn du die Ursache nicht bekämpfst.
Ja.
Egal, ob du Rückenschmerzen hast oder was, du kannst dir das mal kurz wegmassieren lassen. Aber wenn du die Ursache nicht behebst, dann kommt das ja immer wieder. So, deswegen sind wir da schon auch auf die Suche gegangen mit Gudrun beispielsweise. Ich habe mich auch an Ärzte und OsteopathInnen gewandt, die das stückweise auch ein Stück verbessern konnten für ihn. Also das Problem war, oder es fing damit an, dass die Geburt, ich habe gesagt, ja, war easy. Nee, war es tatsächlich gar nicht, aber man ist ja da so in anderen Sphären unterwegs. Er ist halt ziemlich blöd hängen geblieben und ist mit der Stirn immer wieder gegen meinen unfassbar starken Beckenboden gerammelt. Also seine ganze Stirn war lila. Das heißt, hinten im Halswirbel, im Atlasgelenk muss schon irgendwas verknackst gewesen sein. Und, so. Und die Osteopathin, mit der ich übrigens auch immer noch in Kontakt bin und wo ich gerade neulich erst wieder war, die hat geschafft, das ein bisschen zu mildern. Da waren wir 2-3 Mal. Aber auch da war klar, okay, das ist es noch nicht. Und dann sind wir halt zu einem Experten gegangen, den ich von Freundinnen empfohlen bekommen habe. Besonders eine Freundin war mit ihrem Baby selbst dort. Und der Mann ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Er praktiziert nicht mehr so. Aber der hat es wirklich geschafft, dass, es muss März oder April gewesen sein, von Mitte Januar, 2-3 Monate, dass das Baby zum ersten Mal, zum wirklich allerersten Mal im Kinderwagen geschlafen hat, mit den Händchen nach oben. Weißt du, mit diesem Fäustchen. Ja. Das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie entspannt liegen.
Ja.
Das war vorher nicht möglich. Also das hat nie funktioniert. So, und
was
das war schon krass.
Was war seine?
Oh Gott, ich will es dir gar nicht sagen. Ich saß auch da drin und dachte, oh Gott, mach's nicht noch schlimmer, mach's nicht kaputt, bitte. Also checkt halt irgendwie, das ist so manuelle Therapie, checkt halt irgendwie die Wirbelsäule und dann hat er ihn so über die Schulter gewirbelt und hin und her gedreht und wirklich, da kriege ich auch schon wieder Gänsehaut. Ich dachte, oh mein, was macht der denn da? Ja, aber der war offenbar sehr, sehr professionell und hat geschafft, zumindest einige Wirbel wahrscheinlich wieder dahin zu renken, wo sie hin sollten. So.
Wahnsinn.
Ja, ist es wirklich. Also es ist ganz merkwürdig, auch diese ganze Phase. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich kann mich nicht viel erinnern. Ich glaube, das ist so eine Selbstschutzgeschichte vom Gehirn.
Mhm.
Also an alle Mamas, Papas da draußen. Ich weiß, es ist beschissen hart, entschuldigt meine Sprache. Aber das Gute ist, euer Gehirn wird dazu führen, dass es irgendwann okay ist. Also man erinnert natürlich, dass es eine krass harte Zeit war, aber du erinnerst keine Details mehr.
Mhm.
Oder klar, einige prägende wahrscheinlich,
ja.
Aber das, das ist echt gut. Mhm. So.
Hast du dich denn bei diesen ExpertInnen immer gleich auch gesehen gefühlt?
Bei diesen dann schon.
Ja.
Als ich das Thema zum ersten Mal bei unserem damaligen Kinderarzt platziert habe, sehr sympathischer Mann und bis dahin auch echt alles super, aber da sagte er dann, naja, es ist halt das kleine Geschwisterkind, natürlich müssen die sich bemerkbar machen. Und da habe ich auch gedacht, ja, klar, aber nicht 24 Stunden am Tag.
Er hat den Arzt der Lage nicht erkannt.
Überhaupt nicht. Und hat das halt auch ein bisschen so runtergespielt und ich habe halt wirklich gedacht, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass man sich an Ärzte, Ärztinnen wendet. Und du gehst ja nicht hin und sagst, oh, mein Baby hat aber gestern viel geweint, sondern du hast da ja wirklich schon Leidensdruck, wenn du vorstellig wirst in der Praxis. Und da nicht ernst genommen zu sein, das hat mir echt einen Kratzer
Musst du denn den Kinderarzt, die Kinderärztin besuchen für eine Überweisung oder sonst irgendwas, um dann an die ExpertInnen zu kommen? Oder?
Nee.
Okay, das ist ja schon mal gut.
Ja, also ich habe das tatsächlich selber gemacht. Ja. Ich habe mich da so wenig ernst genommen gefühlt, dass ich halt einfach weiter recherchiert habe. Zum Glück gab es Social Media schon und diese ganze Hashtag-Suchgeschichte. Ja. Und ich habe tatsächlich über damals noch Twitter und Insta wirklich viel Informationen gefunden. Da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, was davon ist jetzt wahr, wer redet da eigentlich, wie wird es dargestellt. Aber ich bin dann eben auf diesen Arzt gestoßen darüber, Dr. Koch heißt er. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch auf dieser Welt weilt. Also er war damals schon relativ alt und offenbar kurz vor dem Ende seiner, wie heißt das denn, Praxiszeit.
Ja.
So. Und dann kannst du ja gezielt googeln. So, und ich hatte dann auch die Gruppe in Rissen gefunden mit Gudrun. Das war eigentlich, habe ich die als Stillgruppe gefunden und es stellte sich dort erst raus, dass sie sich auch mit Schreibabys eben auskennt. Ja, also findest halt wirklich viel über Social Media und über Google. Musst allerdings wirklich gucken, was also immer mit so einer kleinen Vernunft im Hintergrund mal checken, wie valide ist denn die Information,
was
die du da
findest. Was umso schwieriger ist, wenn man in so einer misslichen Lage ist. Ne?
Ja, voll.
Also so stelle ich es mir zumindest vor, wenn man eigentlich auf dem letzten, auf dem Zahnfleisch geht und eigentlich sich an jedes Stöckchen irgendwie hängt.
Ja, und du darfst ja nicht vergessen, du musst ja den ganzen Alltag trotzdem noch nebenher wuppen. Ne? Ich habe dann irgendwann gesagt, ich wackele nur noch. Das ist dann irgendwie auch so ein Begriff, der kam offenbar im Netz ganz gut an, weil ich dieses Kind wirklich permanent in der Trage hatte und immer nur, für die, die es jetzt gerade sehen, auf- und ab hopsend mich mit großen Schritten durch den Raum bewegt habe. Und dann nebenher zu googeln oder zu kochen, ist halt der Wahnsinn. So.
Das ist so verrückt. Ja. Wenn du, also du hast gesagt, so ab der vierten Woche kannst du dich an diese Situation erinnern, wo es dir so klar war.
Ja, dass ich wollte nochmal gucken, welcher Termin es war, aber ich habe dann gedacht, komm, so genau müssen wir jetzt auch nicht sein.
Nein, nein, auf gar keinen Fall, aber dass man es so einordnen kann.
Ja.
Weil eben Babys, also manche schlafen ja wirklich am Anfang nur und sind total still und ruhig und man denkt immer, oh Gott, ich habe das beste Baby der Welt und nach vier Wochen kommt eine neue Phase.
Ja.
Und man denkt so, jetzt lerne ich ehrlich diesen Satz, es ist alles nur eine Phase kennen. Aber dass man so ungefähr einordnen kann, ab welchem Zeitpunkt das bei euch so angefangen hat.
Ja, nach vier Wochen ungefähr, genau.
Und dann kommt ja nicht nur hinzu, dass man dem Baby ja helfen, also man möchte ja nicht, dass sein Kind weint. Ne? Das ist ja immer eine Kommunikation für irgendetwas, was man dann lesen soll und so weiter.
Genau.
Dann kommt hinzu, dass man selber einfach am Ende ist und dann eben, was du eben mit dieser Nachbarin angesprochen hast, also dieser Druck von außen.
Ja.
Das kann in der Mietswohnung die Wohnung über und unter einem
Gott
sein.
Sei Dank hatten wir keine Mietswohnung. Ja, ich glaube, wir wären, also wir haben tatsächlich ein Bungalow.
Ja.
Ich wäre ausgezogen, weil das kannst du ja auch keinem anderen Menschen antun, so, weil du hörst halt diese ganze Zeit dieses, und es ist halt nicht so ein Babywein, wo man denkt, oh, so komm, ich nehme dich mal eben in den Arm, sondern es ist halt wirklich ein ganz, ganz erbärmliches, also um Hilfe schreiendes, um Hilfe suchendes Schreien. Also es geht durch Mark und Knochen. Ich weiß nicht, hast du Harry Potter gesehen?
Ja.
Nee, gar nicht. Ich meine nicht Harry Potter, ich meine Herr der Ringe,
so,
wo diese Drachenviecher fliegen und die haben so, diese Nazgul heißen die, glaube ich, so einen ganz schrillen Schrei, der durch Mark und Bein geht. Genau. Und genau so war es halt. Ne? Also.
Und dann auch diese Dynamik, die dann dadurch in der Familie entsteht. Ne? Mhm. Also nicht nur mit dem anderen Kind, sondern natürlich auch als Paar.
Ja.
Das ist ja unfassbar belastend.
Also als Paar, die Zeit wirklich als romantisches Paar zu verbringen in irgendeiner Art und Weise, das ist uns überhaupt nicht geglückt, weil ja aber auch das Baby ausnahmslos auf mir sein wollte, um überhaupt mal kurz Luft zu holen.
Was für eine Verantwortung.
Aber wirklich. Und das, also du fühlst dich halt einfach so mies, weil du würdest halt so gerne auch einfach mal duschen.
Natürlich.
In Ruhe. Und du hörst halt draußen, wie ich habe halt gehört, wie mein Mann versucht hat, ihn zu beruhigen. Und er wollte das ja auch gerne. Er wollte ja auch gerne ein Elternteil sein, was ich einbringen kann, was ein Kind beruhigen kann. Das ist für alle Parteien total bescheuert. Und dazu kommt halt auch diese permanente Lautstärke. Ja. Also du kannst ja kein vernünftiges Gespräch führen, wenn die ganze Zeit hier Kopfkusshöhe dir jemand komplett ins Ohr schreit. Ne?
Ja. Habt ihr euch auch als Paar Hilfe geholt oder hattet ihr dafür gar keine Zeit?
Nee, wir hatten wirklich in dem Moment, in dieser Zeit, hatten wir dafür gar keine Zeit. Ich glaube aber, wir haben einen ganz guten Weg gefunden, damit umzugehen.
Es sieht so aus.
Ja.
Und was würdest du sagen, wie oft ihr bei Gudrun hieß sie, ne? Mhm. Wie oft ihr da oder wie oft du da in den Gruppen warst, sowohl für den Support für den Kleinen als auch für deinen eigenen mentalen Support wahrscheinlich?
Ja, also die Gruppe fand wöchentlich statt und ich war halt wöchentlich da. Mhm. Ich kann dir nicht mehr sagen, über welchen Zeitraum, schon mindestens ein halbes Jahr bis Jahr, denke ich. Ich war auch in Einzelberatungsstunden bei ihr. Genau, ich habe dann irgendwann auch den Tipp bekommen, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, dieser Welcome-Dienst. Es gibt ja in Hamburg diese Elternschulen, die so Angebote für Eltern haben. In Wedel heißt das Familienbildung. Und darüber, es ist so ein Sonderprogramm, das heißt frühe Hilfen. Und Welcome ist eben ein Teil davon. Es gibt die sogenannten Welcome-Engel, das sind ehrenamtliche Personen, die sagen, ey, ich habe voll Bock, eine Familie zu unterstützen. Mhm. Und die kommen dann halt auch einmal in der Woche zu dir. Und entweder helfen sie dir beim Einkauf.
Ja.
Wir haben das genutzt, damit der Große mal eine ganz schöne, freie Spielzeit hat.
Ja.
Und das war irgendwie auch extrem hilfreich. Also du bekommst dann auch in diesen Gruppen ja noch weiterführende Angebote, die dich echt unterstützen oder die dir das ein kleines bisschen leichter machen können.
Das sind nämlich auch gute Tipps, glaube ich, weil gerade was du vorhin sagtest, man hat gar nicht auch die Kapazitäten, sich noch zu informieren. Deswegen ist es, glaube ich, hilfreich, einfach Bescheid zu wissen über dieses Angebot, was da noch draußen existiert, was man gut annehmen kann.
Und du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Mhm. Also erstmal kommt es dir auch komisch vor zu googeln, mein Baby weint immer.
Ja.
So, weil, ne? Aber ja, also es ist schon krass.
Und in diesen Gruppen waren ja andere Frauen, mit denen man sich, wir wollen ja nicht vergleichen, aber austauschen kann.
Ja.
Und konnte man da irgendwie so ablesen, okay, bei denen läuft es so, bei denen hat das gewirkt, vielleicht sind auch welche ausgestiegen, wo du dachtest, oh, sind sie schon, sie haben es überwunden, sie sind durch.
Ich versuche gerade, mich zu erinnern. Es ist ja jetzt auch schon 7, 8 Jahre her. Ich kann mich erinnern, dass ich häufiger den Gedanken hatte, warum kann es bei uns nicht auch einfach mal einen Tag einfach sein? Oft war es aber auch so, dass ich gar nicht wirklich teilgenommen habe. Ich war zwar da, weil es mir auch einen sicheren Rahmen geboten hat, aber ich stand eher, also während alle, das war schon in der Rückbildung so, Rückbildung mit Babys, es gibt es ja inzwischen auch ohne, aber alle Babys lagen auf ihren Decken und haben gegriffen und gegluckst und ich habe keine Rückbildung gemacht, weil ich stand und versucht habe, dieses Kind halt zu beruhigen. Da war es genauso in der Stillgruppe. Ich habe dann am Ende der Gruppe oft noch 2, 3 Worte mit ihr gewechselt, wenn die anderen weg waren. Auch so Krabbelkurse, Babyspielplatz, was man so kennt. Ich war da, aber ich habe nicht wirklich teilgenommen.
Ja,
so.
Das glaube ich dir. Ja. Und körperlich, ich meine, Schlafentzug, selbst wenn das Kind schläft, oder wenn, selbst wenn
Schlafanzug, verstanden, ja, einen Schlafanzug hatte ich auch auf den ganzen Tag an.
Also es ist ja auch wahnsinnig, nicht nur mentale Belastung, sondern auch körperliche Belastung. Gerade wenn du sagst, du hoppst, wackelst dir nur noch durch den Raum.
Ja.
Konntest du an dir selber merken, dass du, keine Ahnung, Rückenschmerzen, nicht andere Schmerzen, alles Mögliche?
Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen, ne? Weil das ist halt so, ja, alles. Das Ding ist ja, du kommst ja aus einer Schwangerschaft, die für den Körper eh schon belastend ist. Selbst wenn es eine gute Schwangerschaft ist, man muss sich mal überlegen, ey, wir produzieren einen kompletten Menschen in dieser Zeit.
Ein Wunder.
Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe wahnsinnig viel Wasser eingelagert, das heißt, ich habe auch ordentlich zusätzliches Gewicht geschleppt und das hast du ja dann, ich habe es am Ende der Schwangerschaft einfach schon gemerkt, so der Wartegang, immer wieder Rücken, irgendwie, ich konnte nicht mehr so richtig stehen oder liegen. Und dein Körper hatte gar nicht so richtig Zeit, sich zu regenerieren. Und dann hast du halt auch permanent Gewicht auf dem Arm oder auf der Hand. Klar sind die, er war auch relativ leicht. Ich weiß gar nicht genau, er hat knapp 3 Kilo gewogen. So. Das geht anfangs noch, aber die werden ja schwerer. Ne? Und du hast halt permanent, machst du alles irgendwie mit einer Hand. Mit einem Gewicht, genau.
Ja.
Und bei mir war es halt hauptsächlich der rechte Arm, weil ich mit dem einfach besser halten kann. Ich bin dann, wie gesagt, irgendwann auf die Trage umgestiegen. Ich hatte ganz oft auch diese elastischen Bindetücher, die das ja so ein bisschen, was mir gerade auffällt, mag ich auch total gerne. Ich liebe es, in der Hängematte zu liegen.
Ja.
Vielleicht ist das irgendwie so ein Ding, was sowieso beruhigt, wenn du halt so eine Grenze hast, die aber nicht hart
total.
Ist, sondern sich anschmiegt. Aber nichtsdestotrotz tust du ja Dinge, für die du normalerweise deinen ganzen Körper und 2 Hände exklusiv für Apfelschneiden hast, Irgendwie immer anders und verkrampft als sonst. Also natürlich geht es auf den Rücken, ne? Aber so. Schlafentzug, muss man noch über den Schlafentzug lächeln, weil ich hatte wirklich einfach ganz oft tagelang, und es ist auch so blöd zuzugeben, ich meine, wie lange dauert eine Dusche? 3-4 Minuten, wenn man schnell ist und jetzt nicht hier das große Programm mit allem drum und dran macht. Ich habe es oft tagelang einfach nicht geschafft. Ich war froh, wenn ich mir die Zähne einmal am Tag geputzt habe. Ja. So. Schlafentzug ist eh schon ein Thema mit einem Neugeborenen oder mit einem Baby. Das kennen ja auch die meisten von uns, dass das häufig nachts so ist, dass die Kinder gerne auch mal eine Zeit lang im halbe Stunde Rhythmus aufwachen und man denkt, wie soll ich denn morgen überhaupt die Augen aufkriegen?
Ja.
Das ist sowieso schon, ich meine, Schlafentzug ist nicht ohne Grund eine Foltermethode gewesen.
Absolut.
So, ne? Also du gehst eh schon komplett auf dem Zahnfleisch, bist müde, bist irgendwie gar nicht mehr so richtig zurechnungsfähig. Und dazu kommt dann, dass ich aufgrund der Intensität und der Anstrengung gar nicht mehr geschafft, oh, mein Bauch knurrt, wenn ich gerade über Essen reden will, dass ich es gar nicht mehr geschafft habe zu essen. Also auch das ist ein Ding, was viele Eltern kennen, dass du in der Küche beim Vorbeigehen dir mal so eine angelutschte Brotrinde eben oder so einen halben Keks in den Mund steckst. Aber damit kannst du natürlich nicht durchhalten. Und wir haben ja nicht viele Stellschrauben, wenn wir jungen Eltern sind, also Eltern von einem jungen Kind. Da kannst du es ja eigentlich nur versuchen, über den Schlaf zu regeln. Der ist fremdbestimmt. Also alle Eltern da draußen, nutzt jede Pause, die ihr kriegen könnt. Ey, der Haushalt kann warten. Und ob man nun die Schlüppis aus einer Wäschetüte von Ikea zupft oder ordentlich gebügelt im Schrank hat, ey, who cares?
Ja.
So. Und Essen ist halt auch wichtig. Ich meine, wir vergleichen, oder ich habe es gerne verglichen mit einem Hochleistungssportler. Weißt du, wenn du vertraglich irgendwo trainierst, egal ob du Hochspringerin bist oder in einem Basketballteam spielst, egal. Die haben vorgeschriebene Trainingszeiten und vertraglich vorgeschriebene Regenerationszeiten, damit der Körper überhaupt in der Lage ist, bei Kräften zu bleiben. Da sind ja oft auch Ernährungspläne hinter, um den Körper einfach bestmöglich mit Energie zu versorgen. Hast du dann ja alles nicht mehr auf einmal.
Ja.
Das heißt, mein Körper hat irgendwann komplett die Beine hochgerissen. Ey, ich war entzündet am ganzen Körper. Alle Schleimhäute, und ich meine alle Schleimhäute, die man sich vorstellen kann, waren krass entzündet. Ich habe Fingernägel verloren. Ich bin irgendwie 3-4 Wochen lang täglich zu meiner Gynäkologin, um Schleimhautpflege zu betreiben.
Ja.
Ich gehe jetzt nicht mal doller ins Detail, weil es einfach wirklich nicht schön war.
Ja.
Das ist schon beängstigend irgendwie.
Das ist wirklich beängstigend. Mhm. Und dann fragt man sich wahrscheinlich auch, wie komme ich aus diesem Rad raus, oder? Also man hat ja nicht, man weiß ja nicht, okay, jetzt halten wir nochmal 6 Monate durch und dann ist es für immer und ewig vergessen und vorbei, sondern man hat ja wahrscheinlich an einem Punkt, wo ihr selber nicht wusstet, wie lange das jetzt hier so geht.
Mhm. Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich weiß nicht, ob ich den Gedanken währenddessen jemals hatte, wie kann ich denn jetzt hier gut durchkommen? So, also klar überlegst du immer, was kann ich anders machen? Und oh, ich habe irgendwie nichts gegessen. Ist ja auch bei Milchproduktion und sowas einfach eine Kackidee.
Mhm.
Doch, ich habe das überlegt, weil mir fällt gerade ein, ich habe damals auf meinem Blog angefangen, darüber zu schreiben. Also generell über das Gefühl oder den Zustand, Mutter eines Schreibabys zu sein. Man muss gleichermaßen aber auch nur sagen, also es ist ja nicht nur das Schreien, du entwickelst auch gleichzeitig so eine krass enge Bindung. Also weiß ich nicht, ob das generell gesagt werden kann, aber er und ich, wir haben so einen krassen Draht zueinander entwickelt in der Zeit, weil du natürlich ganz anders lernst, das Kind dann zu lesen.
Das finde ich sehr spannend, weil die Frage habe ich hier auf dem Zettel stehen und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das formuliere. Weil wenn dein Kind immer nur lieb und süß anzuschauen ist, wenn es schläft und wenn es wach ist, einfach immer so doll irgendetwas braucht, was du offensichtlich nicht parat hast, wie baut man da eine Bindung auf? Oder wird man, ich sag's einfach, auch wütend?
Voll. Also wirklich, werden die nicht hin und wieder so niedlich? Ey, ohne Quatsch, ich weiß nicht. Nein, ich führe den Gedanken hier nicht zu Ende. Lass mich ganz kurz nochmal zu der Frage davor zurückspringen. Ich habe dann, wie gesagt, angefangen, auf dem Blog drüber zu schreiben. Und dann ist mir genau das klar geworden. Das heißt ja immer so schön, you can't pour from an empty cup. So, also du kannst nichts eingießen aus einer Kanne, wo nichts drin ist. Und mir ist dann wirklich bewusst geworden, dass ich wirklich versuchen muss, mit so ganz kleinen Dingen wenigstens, also halt nicht nur die Brotrinde zu essen, sondern vielleicht meine Schwiegermama zu bitten oder Freundinnen zu bitten, ey, wenn du gerade eine Suppe kochst, kannst du mir einfach ein bisschen mehr kochen, dass du keinen Aufwand hast damit, dich vernünftig zu versorgen oder besser zu versorgen, um überhaupt bei Kräften zu bleiben. Das habe ich schon überlegt. Und genauso, wir hatten wirklich unfassbares Glück in unserer Situation. Das muss man auch ganz ehrlich so sehen. Wir hatten eine unfassbar tolle Nachbarschaft. Okay, das ist ein bisschen kompliziert. Meine Schwiegermama wohnt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und enge Freunde von ihr, zwei Häuser weiter, die kannten sich schon seit mein Mann geboren ist, also seit, ich würde gerade sagen 28 Jahren, weil er gleich alt ist, aber es sind 44, 45. Mhm. Da hat dieses Ehepaar dann mir angeboten, jeden Tag um die Mittagszeit eine Stunde mit ihm spazieren zu gehen, weil es gab diesen Slot, wo er relativ verlässlich zumindest eingeschlafen war. Und wenn ich ihn soweit hatte, dann konnte ich den Kinderwagen übergeben und solange das schuckelte, und in Wedel sind viele Sandwege, man kann da sehr, sehr gut laufen, schlief er halt. Das heißt, ich hatte eine Stunde am Tag wirklich für mich. Ich war ehrlich gesagt meistens zu platt, um überhaupt irgendwas zu machen. Also entweder habe ich versucht, schnell irgendwie doch noch eine Wäsche anzuschmeißen oder einkaufen zu gehen. Oder ich habe mich einfach auf den Boden oder auf die Couch gelegt, wo ich gerade war und einfach kurz regungslos verharrt so. Genau, aber ich habe angefangen zu überlegen, welche minimalen Dinge kann ich anders machen, dass es mir damit besser geht im Sinne von, dass ich mir nicht da auch noch selbst die Kraft nehme. So, das ist die Frage. Und die andere war, wie man die Bindung aufbaut. Ich glaube, das ist nichts, was du aktiv beeinflussen kannst. Das ist ja aber auch in jeder Eltern-Kind-Beziehung so. Du kannst halt versuchen, mit Verständnis irgendwie da zu sein, auch wenn so ein Wurm natürlich noch nicht weiß, was Verständnis ist. Aber ich glaube, das, was man ganz häufig sagt, was auch immer im Leben funktioniert, und da meine ich immer, ist erstmal akzeptieren und annehmen, dass es so ist. Du kannst es halt nicht ändern, zumindest nicht über Nacht. Und je mehr du damit selbst haderst und je mehr du das selbst verurteilst, desto schwieriger wird es ja auch mental für dich, dann trotzdem da zu sein. Ja. So. Und ich habe dann irgendwann einfach verstanden, es ist jetzt so. Und es ist ja auch ein, so blöd es ist, dass niemand anders das Kind wirklich beruhigen kann oder konnte, es ist ja auch ein schönes Gefühl zu wissen, okay, ich kann jetzt für ihn da sein. Ich habe keine Ahnung, was er hat. Ich habe keine Ahnung, was er wirklich braucht oder wie ihm geholfen werden kann. Wir haben uns auf die Suche begeben. Aber das ist ja nicht so, dass du kurz mal Google anschmeißt und dann weißt, so muss es gehen. Mhm. Und ich kann ihm aber durch meine Nähe wenigstens ein bisschen Sicherheit und Geborgenheit schenken. Und das war irgendwie ein schönes Gefühl. Ein
schönes Gefühl.
Ja, aber ja, du kannst wütend werden. Aber ey, ohne Quatsch, das ist doch mit Kindern sowieso so. Du denkst vorher, du hast geliebt. So, wir haben alle schon mal so richtig doll geliebt und Liebeskummer gehabt. Wir waren auch alle schon mal richtig doll wütend, egal auf, ob auf Arbeitskolleginnen oder auf unsere Eltern oder keine Ahnung. Aber was Liebe und was Wut wirklich bedeuten, das kapierst du doch erst, wenn dein Kind ist, oder nicht?
Ja, stimmt. So. Eine neue Dimension einfach.
Ne? Voll.
Kannst du grundsätzlich gut Hilfe annehmen oder um Hilfe bitten?
Nee, voll gar nicht. Überhaupt nicht. Gerade im Zeitalter von Social Media ist es ja nochmal schwerer, weil du kriegst ja ständig vorgespielt, wie super perfekt überall anders das ist und wie easy. Und dann hast du immer noch die Leute, die sagen, du musst es nur so und so machen, dann klappt es schon. Und du versuchst es, du versuchst ja alles irgendwie, egal ob mit einer Herausforderung oder mit in ganz großen Gänsefüßchen mit einem normalen Kind. So, wenn dir jemand sagt, du musst nur das und das machen, dann zieht dein Kind die Socken an. Und du probierst es. Es funktioniert halt genau in dieser Familie, unter diesen Umständen, aber bei dir zu Hause nicht. Wie frustrierend ist das bitte? So.
Mein Vater sagt immer, die Kinder lesen nicht die gleichen Bücher wie die Eltern.
Wohl nicht, ne? Ja.
Wenn du, also mega, dass du so ein Umfeld auch um dich herum hattest, dass
sie
unter die Arme greifen konnte, gab es denn die Möglichkeit, auch dein Kind im wachen Zustand mal abzugeben, oder war das schon eine Belastung, die du nicht jemand anderem übergeben wolltest?
Nee, ehrlich gesagt war das keine Option.
Mhm.
Also die einzige Situation, die wirklich funktioniert hat, war, wenn er eingeschlafen war mittags, hat natürlich aber auch nicht jeden Tag funktioniert, und ich habe es schlichtweg nicht übers Herz gebracht. Also gar nicht, weil ich so eine Gluckenmutter bin oder war, sondern einfach, weil ich wusste, es ist für alle Beteiligten so eine krasse Strapaze. Warum soll ich das machen, wenn ich weiß, es geht allen anderen schlecht dabei? So, also für das Baby war es ja krass, weil auf einmal der einzige Anker weg war dann. Und für alle, die versucht haben, ihn zu schuckeln, gib mal her, ich mach das schon, so nach dem Motto, die kennen wir ja auch, die Leute, ist es ja einfach super anstrengend. Ja. Und wie frustrierend, wenn du eigentlich Kinder gut beruhigen kannst, so, weil du selbst 2, 3, 18 Kinder hast und dann hast du da dieses eine Würmchen, was partout gar nicht reagiert. Ja. Das ist schon, das habe ich, ich habe es bestimmt versucht, aber also nicht.
Und gab es einen Job, in den du zurückkehren wolltest, solltest, musstest? Also hattest du sozusagen so eine Art zeitlichen Druck?
Nee. Also man muss dazu sagen, das hatte nichts mit ihm zu tun, sondern generell mit dem Fakt, Mama zu sein. Ich habe viel in Frage gestellt. Das werden wahrscheinlich auch viele kennen, dass man dann überlegt, okay, das, was ich mache, ist das wirklich sinnvoll? Oder, oder der Drang, einfach was zu machen, was sinnvoller ist? Das heißt, ich habe auch nach der ersten Elternzeit schon den Job gewechselt und habe dann aber gemerkt, okay, das ist nichts, was ich weitermachen möchte, und habe dann in der Elternzeit gekündigt. Ich hatte keinen Zeitdruck damit. Nicht zu dem und dem Punkt musst du wieder einsteigen. Ich habe mir dann natürlich einen Job gesucht. Ganz was anderes. Ich habe dann in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet als Modeberaterin. Weiß ich jetzt auch nicht, wie das passieren konnte, aber weil ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht denken. Also das geht nicht. Ich kann gar keine komplexen Projekte bearbeiten. So. Und dadurch gab es dieses Zeitfenster nicht. Ich habe viel geschrieben zu der Zeit und habe darüber dann auch Jobs bekommen. Ich habe ganz lange fürs Mami-Mac geschrieben. Und das war okay, weil das konnte ich mir einteilen. Ja. Das habe ich übrigens, fällt mir dabei gerade ein, mittags oft gemacht, wenn die beiden spazieren waren. So.
Ja, interessant. Das ist wahrscheinlich auch so eine, wie so ein heilender Vorgang, den man dann, du hast es dir von der Seele geschrieben.
Genau. Ne? Du hast halt die Möglichkeit, es loszuwerden, ohne dass du eine Person damit konfrontierst, antworten oder reagieren zu müssen. So, weil man weiß auch einfach nicht, was man dazu sagen soll. Ja, wie dein Baby weint, okay, ist bestimmt anstrengend. Und da konnte ich das alles loswerden, ohne dass ich selbst, ich konnte mich ja auch vor Reaktionen schützen, weil du eben nicht immer eine verständnisvolle Reaktion bekommst, weil es auch einfach nicht zu verstehen ist. Das ist mir heute auch klar. Aber da konnte ich das alles loswerden. Und es ist bei mir generell schon immer mit dem Schreiben so gewesen, ich kann nicht auf Befehl losschreiben.
Ja.
Das fließt einfach. Also wenn ich anfange und einmal drin bin, ich lese mir die Texte meistens hinterher nicht durch. Und wenn ich sie lese, jetzt auch mit ein paar Jahren Versatz, ich habe nach unserem ersten Gespräch immer ein bisschen zurückgeblättert und habe gedacht, krass, das habe ich geschrieben, das ist mir überhaupt nicht klar.
So,
das ist wirklich abgefahren. Aber es ist ein gutes Ventil.
Und den ersten Job, von dem du gerade gesprochen hast, in dem Modegeschäft, den hast du dann wann angetreten?
Das war... Da war er tatsächlich ein Jahr alt ungefähr.
Und war dann in der Kita oder irgendwie anders betreut?
Ja, wir haben, ich weiß, also wahrscheinlich würde ich es heute auch anders machen, aber für uns als Eltern war halt gesetzt, dass wir ungefähr mit einem Jahr die Eingewöhnung beginnen. Mhm. Und wir hatten den Großen schon in dieser Kita, die hatte halt eine Krippe und einen Elementarbereich. Und der Kleine, der Große war ja auch noch im Elementarbereich, und ich wusste, er kommt in diese Gruppe, und der Große hatte eine Bezugserzieherin, die er heiß und innig geliebt hat, die wir heiß und innig geliebt haben. Eine Frau aus Ghana mit einem so unfassbar großen Herz. Also wir sind uns auch ganz doll eng zusammengewachsen. Sie war dann auch Weihnachten bei uns und solche Sachen. Aber entgegen vieler anderer Betreuungspersonen hat sie halt gesagt, okay, ich sehe, er braucht Nähe. Warum soll ich ihm die verweigern? Und sie hat ihn halt dann auch wirklich einfach permanent auf dem Arm gehabt, so.
Ja.
Also sicherlich nicht die ganzen Betreuungsstunden. Wir hatten auch, ich weiß gar nicht, wie lange wir ihn da hatten. Also es waren nicht von 7 bis 18 Uhr, sondern 5 Stunden, ich weiß es nicht mehr genau. Aber dadurch war das dann auch einfach für ihn, er konnte da halt auch zumindest die Nähe bekommen.
Ja.
Und das hat, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es hat gut funktioniert, sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich weiß aber auch, Eingewöhnung und sowas war auch später noch ein Thema, immer wieder.
Aber sagt man das dann sozusagen bei der Anmeldung an, dass man da, dass es diese Faktoren gibt? Oder wie geht man damit um?
Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn es erste Kind ist. Ob du das, also ich glaube schon, dass du beschreibst dein Kind ja vom Wesen. So. Aber dadurch, dass ich ja jeden Tag zweimal da war, um den Großen zu bringen und abzuholen und ich schon mit Gloria sehr eng war, sie hat es ja mitbekommen.
Sie wusste das.
Genau, sie hat dann auch gesagt, komm, gib ihn mir kurz, dann kannst du den Großen in Ruhe in der Garderobe anziehen, ausziehen, was auch immer, ihm helfen. Und dadurch hatten die beiden aber auch schon Draht. Wahrscheinlich war es das. Also er hat gespürt, dass er bei ihr irgendwie safe ist.
Okay.
Und sie hat so viel Liebe zu geben gehabt. Das war wirklich schön anzusehen. Guck mal, die dritte Gänsehaut heute.
Mal gucken, wie viel ich noch rauslocken
kann. Ja, wirklich. Da geht noch was.
Gab es denn irgendeine Art von Fortschritt? Wurde es weniger? Wurde es kürzer? Wurde es nicht mehr jeden Tag? Irgendwas, wo du sagst, es war immer noch da, aber irgendwie hatte ich mal Luft zum Atmen.
Na klar, also stell mal vor, er ist 8, es wäre nicht besser geworden.
Ja, aber du hast ganz am Anfang mal gesagt, so 3-4 Jahre, das ist
ja,
schon
ein... genau. Es wurde besser natürlich mit dem Fakt, dass er dann irgendwann das Sprechen gelernt hat.
Ja.
Allerdings war das relativ spät und ich weiß noch genau, ich habe von 2018 bis 2019 in diesem Geschäft gearbeitet und hatte dann, wir hatten eine Mutter-Kind- und Vater-Kind-Kur beantragt.
Ja.
Wir sind gleichzeitig, jeder mit einem Kind zur Kur gefahren. Auch möglichst weit weg von zu Hause, also wir waren im Schwarzwald, hatten zwei unterschiedliche Kliniken, die aber so dicht beieinander waren, dass wir uns am Wochenende in Freiburg treffen konnten, weil wir gesagt haben, wir brauchen ja aber diese angespannte familiäre Situation jetzt nicht irgendwo anders hin zu verlegen, wo es vielleicht noch komplexer ist, das zumindest zu trennen irgendwie. Und wir sind in den Zug eingestiegen in Hamburg und mein Sohn, der Kleine, ging in dieses Zugabteil, guckte sich um und sagte, Papa, kannst du bitte deine Jacke da wegnehmen? Ich möchte mich hinsetzen. Und wir standen alle nur da, hä? Also er hat halt vorher sowas wie Mama, Papa gesagt.
Nein.
Ne? Das war so abgefahren.
Nein.
Aber ich merke, das ist, macht er immer noch. Also er beobachtet wahnsinnig viel und dann macht er einfach. Und dann kann er aber auch schon viel. Dann. Das ist echt abgefahren, genau. Und damit, dass er dann sprechen konnte oder es gelernt hat, wurden natürlich wenigstens ein paar Dinge einfacher. Aber es ist auch so, muss man sich eingestehen oder einfach ehrlich sagen, er ist immer noch ein wahnsinnig sensibles Kind. Also die ersten 3-4 Jahre waren wirklich, wirklich krass. Das ist deutlich besser geworden. Aber er hat halt immer noch Themen, vor allem mit seinen Empfindungen, mit seinen Gefühlen. Er ist unfassbar schnell emotional überlastet. Ganz die Mama, maybe, weiß ich nicht. Also das ist halt auch krass. Ich erkenne in ihm ganz viel mich selbst wieder. Von daher kann ich es meistens auch ganz gut begleiten. Aber er ist sehr, sehr empfindsam und reagiert sehr stark auf sein Umfeld, auf Reize, auf was auch immer. Und ein Problem, das ist natürlich so ein bisschen selbst gemacht. Wir haben natürlich, also sowohl wir Eltern als auch der andere Sohn, sobald der Kleine anfing zu quietschen, oder man merkt, oh, hier kippt's gerade, haben wir natürlich alles getan, um irgendwie dafür zu sorgen, dass er ruhig bleibt. Das heißt, er hat halt von Anfang an gelernt, na, ich muss hier noch immer Pieps machen und dann hopsen alle für mich. Den Anspruch hat er immer noch, auch wenn wir natürlich dran arbeiten. Also es ist auf gar keinen Fall so, dass er nur machen muss und wir hopsen alle. Aber man merkt halt, dass er sehr, sehr Nähe, Aufmerksamkeit und, weiß ich nicht, beachtungsbedürftig ist und es aber auch krass einfordert. So, also da muss ich eher schauen, dass ich es schaffe, da nicht meine komplette Aufmerksamkeit nur ihm zu widmen und ihm eben auch mal zu sagen, ey, du bist 8 Jahre, ich gehe jetzt wirklich auf die Toilette und du wirst diese 5 Minuten schaffen, bis ich dann mit dir spielen kann oder was auch immer. Also es ist immer noch so und es ist auch immer noch so, dass er einfach, ich weiß nicht, Herausforderung ist immer so ein blödes Wort, aber dass er einfach Themen mitbringt, die bei anderen Kindern nicht so extrem sind.
Ja.
Und es bedarf schon ein gutes Netzwerk. Also wir sind auch super eng mit seiner Lehrerin, ganz eng im Austausch, weil es natürlich auch überall die Themen für ihn gibt in der Schule, wenn das zu laut ist. Oder er braucht halt auch überall diese Wackelkissen, Wackelstühle, sowas, muss aufstehen können. So, ne?
Habt ihr das irgendwann mal diagnostizieren lassen?
Wir sind auf jeden Fall bei einer Kinderpsychiaterin in Behandlung, genau.
Wie ist die Verbindung zwischen den beiden Kindern heutzutage?
Ich glaube, es ist tatsächlich eine ganz normale Geschwisterbeziehung. Schön. Ja, also die sind super cool zusammen und dann blinkerst du einmal mit den Augen und dann zerfetzen sie sich auf einmal. Aber was total schön ist, ist, sie kommunizieren beide total offen und können sich auch sagen, ey, ich hab dich voll lieb oder gerade bist du ein Arschloch. Und ich auch denke, ey, das könnt ihr woanders klären. Sowas möchte ich hier nicht hören. Die können sich beide total gut vertragen. Und ich finde es ganz schwierig, wenn man sagt, du musst dich jetzt aber entschuldigen gehen. Vor allem, wenn das Kind gar nicht begreift, was das jetzt heißt. So, es lernt ja im Prinzip einfach nur zu sagen, Entschuldigung, und gar nicht, was das eigentliche Problem ist. Und die können das beide schon ganz gut reflektieren. Also wir sitzen dann halt irgendwie auch oft da und klären dann einmal, was hier eigentlich gerade passiert ist. Und die können halt auch wirklich sagen, ey, es war voll doof, ich hab dich eigentlich liebe ich dich voll, das weiß ja auch nicht, was da gerade los war. Ein Perspektivwechsel geht ja irgendwie auch erst ab dem Vorschul-Grundschulalter so richtig. Aber das immer wieder zu begleiten und zu sagen, ey, das ist nicht cool, weil so und so und so. Und offenbar haben die das gut gelernt, weil die können wirklich wie die Kesselflicker, aber können halt auch total gut hinterher sagen, ey, weißt du was, du bist so mein Lieblingsbrudi und ich hab dich richtig lieb, ich lieb dich voll. Gerade fand ich dich blöd, aber komm, jetzt lass mal irgendwie weiter zocken oder was auch immer. So, ja, das, richtig schön. Das ist echt cool.
Ja, richtig gut. Das hatte ich mich kurz überlegt vorhin, ob das vielleicht irgendwelche Auswirkungen gehabt haben könnte, weil sich der Erste vielleicht auch einfach gestört gefühlt hat, in Anführungsstrichen, so aus rein menschlichen
Gründen. Na klar, ist ja eh schon schwierig, glaube ich, wenn du so ein Kind bist. So das Familienoberhaupt ja im Prinzip so und alles wuselt sich um dich rum, dann ist es ja sowieso schon schwer, den Thron zumindest teilen zu müssen. Erstmal. Und wenn du dann aber noch jemanden hast, der wirklich mit aller Macht und mit aller Lautstärke fordert, also das hat mir wirklich manchmal das Herz gebrochen, als der Große noch kleiner war. Aber wir haben immer einfach viel drüber geredet, viel erklärt und viel dafür gesorgt, dass wir exklusiv Zeit schenken, dass er halt auch merkt, dass er hier überhaupt nichts teilen muss. Und ich glaube, dass hat halt auch ganz gut geholfen. So.
Was hat dem Kleinen geholfen? Egal in welcher Phase. Gab es mal irgendwas, wo du gesagt hast, ah ja, wir haben mal eine Zeit lang Erfolge gefeiert, in Anführungsstrichen mit dem Pucken. Oder wenn ich möglichst wenig am Tag mit ihm erlebt habe, in Anführungsstrichen, also gemacht habe, nicht so viel Action, das hilft ihm heutzutage. Oder gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst,
nö.
Kannst du
das? Ich kann das kurz beantworten. Nö. Also es ist schon so, also genau das, was du sagst, Pucken, Tücher, Hopsen, Wasser, alles Mögliche haben wir versucht. Es gab Dinge, die haben total gut funktioniert, aber halt leider nicht langfristig. Ne? Mhm. Also irgendwann, ich stelle es mir halt so vor, du fühlst dich halt blöd, aus welchem Grund auch immer, weil dein Rücken wehtut oder irgendwas. Und dann kommt jemand und bietet dir so einen Massagesessel an oder will dir den Rücken massieren oder irgendwas. Dann denkst du ja im ersten Moment, oh Gott, wie gut ist das denn? Es ist aber meistens nicht nachhaltig, womit wir wieder bei der Ursachenforschung wären. Ja. Ne?
Hast du irgendein Bauchgefühl, was die Ursache ist oder was ist der Schlüssel, was wäre das Schlüsselloch gewesen? Ja. Oder irgendeine Theorie, die muss jetzt gar nicht bestätigt sein, also so ein mütterliches Bauchgefühl.
Was geholfen hätte haben können, wenn? Oder?
Warum, also ist es Charaktersache, ist es die Geburt, ist es, was denkst du?
Nee, ich glaube nicht, dass es die eine Ursache gibt dafür. Ich bin davon überzeugt, dass wenn ein Würmchen so intensiv versucht, sich auf sich aufmerksam zu machen, dann stimmt irgendwas nicht. Mhm. Das kann sein, dass es wirklich vielleicht bei der Geburt einen Knacks bekommen hat, weil es eine anstrengende Geburt war oder dass der Bauch wehtut, also das fällt mir jetzt auch gerade erst wieder ein. Wir haben auf dem Weg viele Baustellen gefunden. Also ich hatte das erzählt mit der lilafarbenen Stirn. Das konnte ein bisschen gelöst werden, das Atlasgelenk. Irgendwann haben wir herausgefunden, dass er offenbar Milcheiweiß nicht verträgt, also nichts mit laktosefrei, sondern wirklich nichts von nichts, keine Milchflüssigkeit aus irgendeinem Tier, Kuh, Schaf, Ziege, auch nicht in noch so verarbeiteter Form. Das hat ihm halt immense Bauchkrämpfe gemacht. Ich habe das dann eingestellt. Also es war so, eine Freundin hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich das ja mal probieren könnte. Und dann dachte ich, ja gut, klar, ich probiere hier alles. Und es war wirklich so, ich bin an der Scheibe Käse nur vorbeigegangen und er hat es gemerkt, sozusagen.
Ja.
Das heißt, ich habe dann meine gesamte Ernährung umgestellt und habe halt nur noch vegan, nee, nicht vegan ist ja Blödsinn. Also ich habe mir dann die vegane Pizza mit Schinken bestellt, so, weißt du, um den Käse auszusparen. Da wurde es ein Stück weit besser, auch nicht gut, aber besser. Und so haben wir uns halt von Fall zu Fall gehangelt. Dann kam noch dazu, und das ist auch ein Problem, was nur dadurch entstanden ist, dass man ihn halt als Baby nicht wirklich ablegen konnte, hat er natürlich die ganz normalen körperlichen Entwicklungen nicht so durchmachen können, wie es ein anderes Kind macht. Manche Reflexe wurden nicht komplett abgelegt, so. Oder er hatte kein Gefühl für körperliche Grenzen, weil ich ja immer seine Grenze war vorher. Und dazu kommt noch, er hatte auch kein Gespür für Angst oder Gefahr. Das heißt, dieses Kind hat einfach gedacht, auch als es 2 oder 3 schon war, nee, na klar springe ich da in das tiefe Wasserbecken, ist ja gar kein Problem. Oder wir hatten im Kindergarten so diese großen Schaumstoffbausteine.
Ja.
Da konnten die sich halt so Burgen und Türme bauen und er ist halt einfach runtergesprungen, ohne zu gucken, ist da eine Matte oder ist da ein Kind. Und dann hat er sich kurz geschüttelt, ist aufgestanden und wieder hochgeklettert. Und du auch denkst so, ey, was ist denn da los? Oder ist halt auch volle Kanne gegen die Wand gerannt, weil er verpasst hat, im rechtzeitigen Moment sein, weiß ich nicht, macht man das mit dem Gleichgewicht oder was, dass man sich selbst in eine andere Richtung lenkt. Er ist halt nicht durch die Tür gelaufen, sondern durch die Zarge, gegen die Zarge. Was lustig ist, weil auch da ist er einfach mein Sohn.
Ja.
So. Also Geschichten, die mir meine Eltern aus der Kindheit erzählt haben, die hat er 1:1 genauso gemacht. Also ich denke, es wird halt auch eine genetische Komponente haben. Und du hast die Diagnosen angesprochen. Da ist natürlich auch einiges zu überprüfen. Könnte das sein? Wie gehen wir damit um?
Mhm.
Wir haben dann sensorische Integration gemacht. Das ist so ein Physiotherapieprogramm, wo er halt gelernt hat. Also es fiel ihm zum Beispiel auch wahnsinnig schwer, über seine Körpermitte zu greifen. So, das wurde dann in der Vorschul- und Schulzeit ein Problem. Also mit der rechten Hand von links des Körpers irgendwie was aufzunehmen. Und das ist ja eine Bewegung, die brauchst du ja zum Schreiben. Ja. Also du setzt den Arm ja, wenn du, wie ich, Rechtshänderin bist, links an und führst das Handgelenk nach rechts.
Ja, stimmt.
Er konnte das weder gut führen, noch konnte er das Handgelenk so sensibel bewegen. Er hat halt aus der Schulter geschrieben, weißt du? Und solche Sachen kann man mit sowas wie sensorische Integration oder physiomotorisches Turnen oder Ergotherapie natürlich mildern.
So. Ja. Und das habt ihr auch alles in Anspruch genommen?
Ja.
Also auch viele Termine so.
Auch immer wieder noch eine Extra-Runde, ne?
Das ist schon beeindruckend.
Ja, aber auch da, du machst es einfach.
Mhm.
Also du machst es einfach, weil du bist jetzt in dieser Situation und du kannst es ja nicht ändern. Du kannst es halt nur verbessern, versuchen. Versuchen zu verbessern ist, glaube ich, das richtige Deutsch.
Ja.
Du machst es einfach.
Aber ich kann verstehen, wenn da so der Wunsch nach einfach mal Ruhe, einfach mal alles in Ordnung, einfach mal.
Ey, soll ich dir mal ein Geheimnis verraten?
Ja,
ich bin immer noch neidisch, wenn ich habe dir vorhin erzählt, ich war letztes Wochenende auf der Schanze, wenn ich Familien in Cafés draußen entspannt in der Sonne sitzen sehe. Ne? Ich finde es so cool für jede Familie, in der das klappt. Wirklich, ich freue mich von Herzen, wenn Babys gut schlafen oder nicht so doll weinen oder gut essen oder was auch immer. Aber das piekst tief drin immer noch, wenn ich das sehe, wie dann sitzt das eine Kind da und malt und das andere liest ein Buch und ich denke einfach nur, hau. Das
ist vielleicht auch nur eine Momentaufnahme, aber trotzdem ist es natürlich ganz
klar,
anders, als
das, was du immer, erlebt hast.
Genau.
Aber
selbst die Momentaufnahme hättest du ja genommen.
Ja, wenigstens einen kurzen Moment. Wir haben es versucht am Anfang, hat nicht geklappt, wir sind nie essen gegangen, wir sind nicht zu Familienfeiern gegangen, wir haben ganz viel auch einfach abgesagt oder darauf verzichtet, was wir gerne gemacht hätten, weil wir wussten, es ist in dieser Konstellation nicht möglich. So.
Ja.
Auch Essen ist so ein Ding, ne? Einer von uns, entweder mein Mann oder ich, je nachdem, wie wir es ausgelost hatten, musste halt heißes Essen schlingen.
Ach Gott, ja.
Und der andere hat kaltes Essen gegessen.
Ja.
So, also es ist auch eine lustige Zeit. Vielleicht sollte man darüber mal ein Buch schreiben.
Ja, aber es ist so, das sind so viele Aspekte, die das noch mit betrifft, die man, wenn man von außen das mal gehört oder gesagt bekommt, so ganz kurz im Smalltalk oder so, ja gar nicht auf dem Zettel hat.
Überhaupt nicht. Und es ist ja auch, also es ist ja dein Normal. Also es war mein Normal. Für mich war es selbstverständlich. Mhm. Andere Leute kommen gar nicht auf die Idee, dass das ein Thema irgendwie sein könnte, Essen oder sowas. Ja. Also die nicht sich in Ruhe ein schönes Essen zu bereiten, sondern wirklich einfach dir irgendwas im Mund zu stecken. Ja. So. Das ist auf jeden Fall krass. Und du merkst es ja im Gespräch, auch viele Sachen fallen mir einfach zwischendrin immer wieder ein, weil die so selbstverständlich waren, dass ich das gar nicht als so was Krasses oder so eine Besonderheit empfunden habe.
Wann hast du überhaupt und wie, wenn?
Oh, ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das jetzt für eine Frage wird. Aber ich glaube, ja.
Konntest du dich mal wieder auf dich konzentrieren? Dir mal eine Auszeit gönnen, mit Freundinnen das Essen gehen, abends ausgehen, ins Kino gehen, ein Buch lesen. Also all diese Sachen, die du nur für dich gemacht hast, eine Me-Time. Wann hat das wieder stattgefunden?
Ich bin, als er 18 Monate war, das erste Mal über ein Wochenende weggefahren. Das war so eine Veranstaltung für Mütter, wo es genau darum ging, warum Mütter so viel von sich selbst verlangen und warum es heutzutage so schwierig ist, Eltern zu sein, was die Gesellschaft vorschreibt und was wir einfach, wie wir alle sozialisiert worden sind. Deine Aufgabe als Frau, du hast schließlich das Muttergehen, ist es, gebärfähig zu werden und möglichst viele Kinder in die Welt zu setzen. Ich übertreibe jetzt, aber das ist es ja, was uns schon als Mädchen oktroyiert wurde. Hier hast du eine Puppe, koch mal was. So. Ja. Und da ging es genau um solche Themen und das fand ich total spannend, weil dieser Blickwinkel sich mir noch gar nicht geöffnet hatte. Also dass es wohl auch nicht nur okay, sondern essentiell ist. Das Beispiel mit den Sauerstoffmasken im Flugzeug. Ja. Du kümmerst dich bitte erst um dich, weil nur wenn du einigermaßen stabil bist, kannst du dich ja überhaupt erst um andere kümmern. So. Und da bin ich hingefahren und es hat erstaunlich gut geklappt. Aber so, ne? Also das war nicht regelmäßig. Ich bin auch zu dem Zeitpunkt dann nicht häufig abends weggegangen, weil das, also nicht mal um mit einer Freundin irgendwie noch ein alkoholfreies Radler zu trinken im Sonnenuntergang oder was man sich so Schönes vorstellen kann. Ich weiß gar nicht, wann das wieder so richtig angefangen hat. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich versuche mich gerade nochmal zurückzuerinnern, was dann so war. Also das Wochenende war auf jeden Fall vor der Kur. Dann kam die Kur. Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber ja, wahrscheinlich als er so 2, 3 war, dass ich langsam angefangen habe, wenigstens mal ein bisschen rauszugehen wieder. Und Selbstfürsorge ist auch immer so ein schwerwiegender, wichtiger, glitzernder Begriff, der über allem irgendwie hängt, ist ja nicht damit getan, dass du dich mal in die Badewanne legst oder dir mal ausnahmsweise die Nägel lackierst. So, da gehört ja einfach mehr zu. Und ich glaube, dafür ist es gar nicht nötig, mit Freundinnen wegzugehen. Das ist natürlich, das ist dann so noch wirklich der Glitzer, der dann auf die ganze Geschichte draufkommt, weil also mir ist unfassbar wichtig, mich mit Freundinnen zu treffen und auszutauschen und einfach irgendwie eine gute Zeit zu haben. Aber es fängt ja schon vorher an, also dass du dich gut um dich kümmerst. So. Und deswegen war dieses Weggehen und Draußensein gar nicht so in meinem Fokus. Und ich weiß nicht, wie lange, kann ich dir nicht sagen.
Wie geht's dir heute?
Mit dem Weggehen?
Ganz im Grunde.
Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich geht es mir gut. So, ne? Also mir geht's, nee, natürlich geht es mir gut, ist ja auch eine quatschige Aussage, aber mir geht es besser, als es mir damals ging und ich habe natürlich meine Themen, aber andere Themen. So, also ich darf jetzt auch wieder Themen angucken, die ich selber habe und muss nicht in erster Linie auf Kinderthemen gucken. Es ist immer noch, oh, es klingt so fies, ne? Und ich meine das überhaupt nicht böse oder irgendwas, aber es ist immer noch wirklich anstrengend und herausfordernd. Ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus meinem Fenster lehne, aber ich glaube, ich kann für meinen Mann und mich sprechen, wenn ich sage, wir haben es beide noch nicht verwunden, verarbeitet, verkraftet, aufgearbeitet, weil das eine so unfassbar intensive Zeit ist. Vielleicht ist da wirklich einfach gut, mit jemandem zu sprechen. Ich glaube, es ist immer gut, mit jemandem zu sprechen. Also gerade auch sowas wie Aufarbeitungen oder Therapien mit Personen, die sich wirklich damit auskennen, sind ja immer noch stigmatisiert, dummerweise, aber so, so hilfreich. Und ich finde es so essentiell, weil wie willst du es denn alleine lösen? weißt du, wenn du nicht den Hintergrund hast. Mhm. So. Also wir zehren davon immer noch, aber nicht in a good way so. Ich merke es auch körperlich noch, wir merken es nervlich noch. Und es ist auch so, dass ich unfassbar schnell getriggert bin. Also sobald ich merke, Stimmung kippt, ist halt diese Anspannung wieder da und dieses Schlichten wollen. Ja, ist schon, also es dauert bestimmt noch eine Weile, bis das ganz gut ist. Aber es, auch damit habe ich meinen Frieden gemacht. Es ist so, wie es ist. Und wir haben das gut gemeistert, glaube ich. Wir haben gemacht, was ging und versucht, was ging. Und damit ist es jetzt halt fein. Also was nützt es mir, mir jetzt noch irgendwie die Wunden zu lecken und zu sagen, aber vor 4, 5 Jahren, das war aber, ja, war schwer, aber wir haben es doch jetzt geschafft. Also zumindest den Schritt haben wir geschafft. So, jetzt gibt es andere Themen, aber genau.
Das ist schon was auch sehr Besonderes.
Ja,
auch,
absolut. Wenn
das natürlich die Grundlage und Basis sein sollte, aber ich kenne auch Familien, die das nicht gemeinsam geschafft haben.
Ja, ich auch.
Mhm. Und ich kann es auch das kann ich nachvollziehen und verstehen, weil es einfach sehr, sehr belastend ist. Aber umso schöner, wenn man sagt, wir haben das hier zusammen begonnen.
Ey, und wie oft, wenn wir sind ja hier unter uns, hört ja keiner, ne?
Nee.
Wie oft habe ich wirklich den Gedanken gehabt, ey, scheiße, ich schmeiß hin und hau ab. Ich gehe einfach, ich guck mal, was in Hamburg für ein Schiff gerade losfährt nach Südamerika, soll schön da sein, ganz weit weg, einfach nur meine Ruhe. Den Gedanken ist halt immer wieder, ne? Mhm. Und dann aber wirklich einfach da zu bleiben, einmal tief durchzuatmen und zu denken, nee, das ist jetzt, was mir aufgetragen wurde, das ist halt auch so ein Scheißspruch eigentlich, aber mich hat hochgehalten, ich weiß nicht, ob das Verblendung ist oder was auch immer, jeder bekommt das, was er tragen kann, weißt du? Und offenbar hat irgendwer irgendwo irgendwas gedacht, ich kann das, also mache ich's.
Und man soll ja auch das bekommen, was man irgendwie...
Was man verdient hat. Danke. Ey, Nora, war voll schön mit dir. Ich muss jetzt gehen.
Nein, also ich gehe voll mit, was man tragen kann. Mhm. Weil man ja auch man hat ja auch oft die Chance reinzuwachsen.
Genau, und du trägst es in den meisten Fällen ja dann einfach, ne?
Und es gibt immer was, bitte tut mir leid, dass ich das jetzt aus meiner Sicht sage, aber manchmal gibt es ja was daraus zu lernen.
Voll.
Für sich selbst, Persönlichkeitsentwicklung. Hast du schon eine Ahnung, was das so für dich ist, was du da für ein Learning draus
ziehen sollst? Also eine Sache ist definitiv für mich, ne? Ich spreche nur für mich. Ich weiß, dass das anderen Personen gerade mit psychischen Krankheiten anders geht, aber ich habe gelernt, für mich, auch wenn es sich nicht so anfühlt, ich kann das schaffen. Ich kann Dinge schaffen, egal wie schwer sie scheinen. So. Nee, anders nicht. Also ja, ich kann es schaffen, aber ich will das auch schaffen, weißt du? Also es heißt ja, man hat immer eine Wahl. Und jetzt schreien wahrscheinlich alle Eltern auf und sagen, nein, ich habe doch keine Wahl, das ist doch mein Kind. Doch, doch, wir haben eine Wahl. Wir könnten theoretisch einfach aufstehen und gehen. Der Preis ist uns nur zu hoch und das ist völlig fein. Also ich möchte jetzt hier, bitte, bitte, versteht mich nicht falsch. Niemand soll jetzt hier hinschmeißen und sagen, komm hier, macht euer Ding alleine. Aber du hast theoretisch eine Wahl. Und wenn du das schon anfängst so zu sehen, macht es dir schon mal leichter, weil du bist ja... Herrin, sagt man Herrin? Mhm. Du bist ja die Person, die darüber entscheidet. Also ich entscheide mich, dieses Kind jetzt einfach zu begleiten. Dass es nur eine theoretische Option ist und wir wissen alle, ne, so ist mal eine Sache.
Ja, das ist ein selbstermächtigendes Gefühl, ne? Sich aus der Opferrolle rauszubringen.
Genau. Und es ist was ganz anderes zu sagen, ich muss das machen oder ich möchte das machen.
Ja.
Ich muss überhaupt nichts. Ich entscheide mich dafür, eine Familie zu gründen. Ich entscheide mich dafür, oder ich habe mich entschieden, heute Morgen aufzustehen. Ey, glaubst du, ich wollte heute Morgen aufstehen? Mhm. Ich wollte gar nichts heute Morgen. Und mein Sohn, also man muss auch dazu sagen, ich habe gerade das große Glück, sehr flexibel zu sein und kann, wenn mein Mann morgens zu Hause ist, und nicht ins Büro fährt, sondern im Homeoffice arbeitet, auch mal liegen bleiben. Mhm. So. Und mein Großer sagte dann, Mama, soll ich dir die Verdunklung runter machen? Und ich habe gedacht, oh ja, bitte, das wäre so schön. Und habe dann im gleichen Moment natürlich gedacht, oh, du bist wirklich, wirklich ein Schatz. Aber weißt du was, ich stehe jetzt auf und mache dir Frühstück. Das ist schon okay so.
Ja.
Aber ich habe die Entscheidung dazu getroffen, weißt du? Und es macht es wirklich leichter in vielen Situationen. Und auch zu wissen, man könnte theoretisch sich anders entscheiden. Mhm. Und das macht viel. Das ist egal, ob du dir vorgenommen hast, einen Marathon zu laufen oder deine Wohnung aussieht wie unsere und es einfach irgendwie komplettes Chaos herrscht. Du entscheidest dich dafür. Du kannst dich entscheiden, möchte ich jetzt aufräumen oder möchte ich viel lieber mit meinen Kindern auf dem Spielplatz rumhängen, weil niemand wird sagen, oh, du warst so eine tolle Mutter, weil da waren die Krümel unterm Tisch. Ich kann das entscheiden und dadurch wird es automatisch leichter. Muss man auch erstmal dann sehen, aber
eine hypothetische Frage noch zum Abschluss. Jetzt kommt jemand, eine enge Freundin.
Eine hypothetische Frage. Die Antwort ist 42.
Galaxie. Es kommt auf dich eine gute Freundin, eine engstehende Person zu dir und hat genau das Gleiche. Hat ein kleines Baby bekommen und es will einfach nicht aufhören zu schreien. Mhm. Was sagst du ihr?
Ich gehe mir direkt wieder das Herz auf. Was ich ihr sage? Gar nichts. Ich bin einfach da, weißt du? Ich würde versuchen, wir hatten es vorhin kurz mit dem Hilfe annehmen, du fragst nicht um Hilfe in dem Moment und du tust dich auch schwer, Hilfe anzunehmen, weil es ja auch wieder dieser Stempel ist, okay, kannst du nicht mal alleine ein Essen machen oder was, weißt du? Ja. Nicht fragen, machen. So, ich würde einfach machen, ich würde Essen vorkochen, weil das wirklich eine Sache ist, das ist so hilfreich. Ey, man kann doch einfach, und das mache ich tatsächlich aber auch gerne, oder jetzt kriegen gerade nicht mehr viele meiner Freundinnen neue Babys, aber ich habe mir angewöhnt, den einfach so eine riesen Auflaufform Lasagne zu bringen oder eine Suppe zu kochen, die man in Portionchen einfrieren kann oder sowas, weil das so hilfreich ist, wenn du weißt, okay, du musst nur den Kühltrank aufmachen und da ist eine gute, vollwertige, nährreiche Mahlzeit drin. Ich biete an, manchmal ein bisschen bestimmter. Also, weißt du, dass du, wenn du möchtest, kann ich ja mal, bringt an der Stelle nichts. Aber einfach zu sagen, jetzt gib sie mir oder ihn mir.
Ja.
Ich kann das aushalten. Bitte geh du doch einfach mal und leg dich 20 Minuten auf dein Bett. Du musst nicht schlafen.
Ja.
Es reichen 10 Minuten. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht länger, mach 5. Aber 5 Minuten nur mit dir alleine. Du weißt, dein Baby ist okay bei mir. Auch wenn es weint, es stört mich nicht. Ich kann das gut handeln. Und es ist ja auch immer noch mal ein anderes Gefühl, wenn es nicht dein eigenes ist. Aber solche kleinen Sachen, weißt du, dass man einfach, wenn man eh einkaufen geht, mal eine Grundausstattung mitbringt. Keine Ahnung, ein Paket, Hafermilch, Käse, was auch immer. Dass einfach solche alltäglichen Dinge, die man gar nicht als große Dinge normalerweise sieht, dass die schon mal vom Tisch sind. So, das macht es enorm viel leichter. Und ich würde zuhören. Reden, wenn ich gefragt werde, weil da hatten wir es vorhin auch schon kurz. Deine Tipps oder meine Tipps, die uns geholfen haben, nützen niemandem was zwingend. So. Das kann sein, dass Dinge davon funktionieren. Ich kann von mir erzählen und kann sagen, pass auf, weißt du, was ich in der Situation gemacht habe? Ich bin dies, das, jenes. Und kannst fragen, ob das probiert werden soll, ob du unterstützen kannst, ob es irgendwas gibt, was du machen kannst, weil das sind ja manchmal auch so Anrufe in der Kinderpraxis, um einen Impftermin auszumachen. Ja. Ey, es ist ja für uns alle, nein, wahrscheinlich nicht für alle, aber für mich eh schon Herausforderung. Sowas kann man doch gut abnehmen. Weißt du, wenn du weißt, ey, du sitzt eh den ganzen Tag am Rechner, na klar, kann ich mal eben dies, das, jenes für dich nachschauen.
Ja.
Sowas. Also bitte, bitte keine Tipps. Ungefragt schon gar nicht. Einfach da sein und gucken, was man abnehmen und helfen kann, ohne groß drüber reden zu müssen.
So. Ich unterschreibe das mit den Tipps total. Und gleichzeitig ist es ja auch voll hilfreich zu wissen, dass es diese Gruppen gibt zum Beispiel. Also,
ja, voll.
Ne, also jetzt ist deine Situation, du kannst ja total aus deiner Erfahrung einfach erzählen.
Ich glaube, es ist einfach eine Formulierungsfrage.
Ja, genau. Also, genau, es ist der Ratschlag mit dem erhobenen Zeigefinger.
Ganz
oder
genau.
Du musst mal oder probier doch mal.
Ja, genau. Also probier doch so mal, da kriege ich heute noch Puls. Ja. Ne? Wenn mir, du musst oder ich mach das mal so. Und nee, also du darfst mir gerne sagen, wie du das gemacht hast und ich überlege dann, ob es für mich passt.
Ja.
Und genauso ist es. Ne? Ich kann halt erzählen, was mir geholfen hat, wo ich gute Informationen gefunden habe. Mir hat es unfassbar geholfen zu schreiben beispielsweise. Ja. Das habe ich aber selber rausgefunden, das hat mir niemand gesagt.
Ja.
Und es ist auch wirklich schön, immer noch übrigens, ich meine, die Texte sind alle so alt inzwischen, ich kriege immer noch Feedback, wie toll das ist zu lesen, dass man damit nicht alleine ist. Oder dieses, oh Gott, endlich sagt's mal jemand oder endlich gibt jemandem dem Gefühl, was ich habe, Worte, das ist einfach cool.
So, ja, ne? Und sich gesehen fühlen, ja, dass man da nicht allein, genau, ist. Wo kann man die Texte denn nachlesen, wenn man jetzt sagt, ich habe auch sowas?
Okay, dazu muss ich sagen, man muss sehr, sehr weit nach hinten wühlen wahrscheinlich. Mein Blog heißt judetta.de, also wie man es spricht mit Doppel-T. Ich habe ehrlich gesagt ein paar von den Texten schon runtergenommen, weil die einfach so intim und so, also das sind halt meine ganz ureigenst persönlichen Gefühle dazu gewesen. Und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, vielleicht möchte ich mich auch gar nicht so nackt machen. Und dazu kommt, dass die Kinder jetzt ja auch einfach älter sind. Also das ist auch so eine Sache, um deren Persönlichkeit so ein bisschen zu wahren, wird es. Also wenn ihr lesen wollt, schnell irgendwann in Zukunft weniger davon zu lesen geben. Ja. Was aber auf jeden Fall bestehen bleibt, sind, ich habe dann beispielsweise Rezeptvorschläge adaptiert. Also bin keine Köchin und kann nicht erfinden, wie Dinge gut zusammenschmecken. Aber ich kann überlegen, worauf habe ich Bock und was könnte dazu passen. Und daraus habe ich dann so kleine Rezepte entwickelt. Das ist eine Reihe, die heißt Innen unter 20. Also yeah. Hashtag Innen unter und hinten eine 20 dran. Da findet man halt Rezepte, die sich wirklich in unter 20 Minuten zubereiten yeah. lassen und die halt echt was anderes sind als drei Kekse und eine Packung Chips. So. Die sind alle noch da. Und generell habe ich mich auch einfach, auch beim Mami Mac damals, findet man auch noch viele Texte, viel mit dem Thema Selbstfürsorge auseinandergesetzt, also wirklich umsetzbare Selbstfürsorge, ja. sowas. Genau. Würdest Aber es sind inzwischen auch Texte, die damit nicht mehr viel zu tun haben.
Ja, okay. Man kann sich ja mal querlesen.
Bitte.
Würdest du sagen, dass deine Leistungsfähigkeit und deine Belastbarkeit eine andere geworden ist?
Voll, ja. Wobei ich da nicht klar differenzieren kann, ist es wirklich das oder ich habe es vorhin im Nebensatz schon angedeutet, ich habe halt ja auch das ein oder andere eigene Thema. Ich weiß jetzt nicht, wo was genau herkommt. Aber ja, schon. Also das ist schon, man muss wirklich, wirklich gut auf sich aufpassen und sich gut um sich kümmern, um da irgendwie heil durchzukommen.
Ja. Ich wünsche dir, dass du in Zukunft ganz doll auf dich aufpassen kannst.
Das ist ja kein Problem.
Dass du dich hier so geöffnet hast bei diesem persönlichen Thema. Vielen, vielen Dank.
Wir sind doch nur zu zweit, ja. dachte ich. Nein, total gerne. Also es ist aber wirklich so, erstmal wirklich danke, dass du dich dem Thema widmest und dass du das Bedürfnis hast, aufzuklären damit. Und wenn nur einer Mama, ein Papa da draußen denken, oh Gott, wie gut, ich bin nicht alleine, ja. dann ist dem schon geholfen, weißt du, dann hast du schon was Gutes damit gemacht. Und genau aus dem Grund teile ich auch so wahnsinnig gerne auch Scheiß-Stories, weil ich finde, das Gefühl zu wissen, man ist nicht alleine, ist so wertvoll. Und jede Person, die da draußen denkt, oh krass, okay, cool, wusste ich nicht oder ah, das kann ich auch nochmal versuchen, ist eine Person, der man irgendwie zur Seite stehen konnte. Ja. Und das ist mir halt total wichtig. Also ich möchte das wirklich, wirklich gerne. Und von daher teile ich gerne. Ja, Oversharing-Geschichten, you know. ja, und hoffe, dass es da ankommt, wo es gebraucht wird.
Wenn man jetzt sich ganz doll abgeholt fühlt von deiner Geschichte und dich so gerne kontaktieren würde, dürfte man dich irgendwo anschreiben?
Ich wollte gerade sagen, die 0890, nein, keine Ahnung, das ist ja natürlich Quatsch. Na klar, also ich bin über den Blog erreichbar,
ja.
Wie gesagt, judetta.de, ich bin aber auch bei Instagram, natürlich. Ich bin auch bei Facebook, aber eher sporadisch,
ja.
So, ich check's nicht, ist nicht meine Plattform einfach. Aber ja, bei Insta auf jeden Fall solide.
Okay, schreibe ich alles in die Shownotes.
Schreib's mal in die Shownotes und vielleicht schreibst du dazu, dass Menschen, die mir schreiben, möglicherweise hin und wieder ein bisschen Geduld aufbringen müssen, weil ich alle Benachrichtigungen ausgestellt habe
ja.
und mir bewusst die Zeit dafür nehme, Sachen zu checken. Und selbst wenn ich die Zeit habe, Sachen zu checken, heißt es noch lange nicht, dass ich Zeit habe zu antworten, vor allem auf Fragen, die nicht sind, kann ich Kartoffeln oder Kroketten kochen, sondern auf Fragen, wo ich merke, okay, da hat wirklich jemand ein Anliegen, da nehme ich mir gerne Zeit für ja. und das kann dann halt einfach auch mal ein bisschen dauern. Aber ich melde mich.
Okay, vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Unterhaltung gefallen hat, abonniert unbedingt den Podcast, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare, hinterlasst Sternchen und folgt uns unbedingt auf Instagram unter echtemamas.ehrlichgesagt. Euer Like und eure Empfehlungen helfen uns, die Message weiter zu verbreiten und den Podcast größer zu machen. Freut euch auf die nächste Folge. Bis nächsten Mittwoch. Eure Nora.